Wir als Pastoren haben uns das Buch Genesis, also das erste Buch Mose, zur Vorlage genommen, um diese Predigtserie auszuarbeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was in der Schöpfungsgeschichte drinsteht, mehr ist wie nur die Schöpfung. Wir lesen zwar in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott aus dem Vollen schöpft, aber wir entdecken dort auch Prinzipien für unser Leben. Und ich glaube, dass wenn wir diese Prinzipien, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, auf unser Leben anwenden, dass in unserem Leben genau das passiert, was der Felix vorhin gesagt hat, dann entsteht Frucht. Und ich glaube, dass dann auch Gott das Potenzial, das er in uns hineingeschöpft hat, also er hat uns ja voll geschöpft, nicht leer geschöpft, er hat uns ja voll eingeschöpft, dass wenn wir uns an diese Prinzipien halten, die Gott uns in seiner Schöpfung gibt, dass unser Leben Frucht bringt und unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, auch zum vollen Potenzial kommen. Und das hat etwas mit Grenzen zu tun. Der hebräische Begriff für das erste Buch Mose ist Bereshit. Und Bereshit heißt ganz einfach am Anfang. Das ist das erste Wort in der Bibel, steht am Anfang. Und das, was am Anfang gut war, davon bin ich zu 1000% überzeugt, das ist auch heute noch gut, weil es ja der Schöpfer ist, der am Anfang schöpft. Weil ja Gott ist, der am Anfang diese Prinzipien festlegt. Es sind gute Prinzipien, weil sie von unserem Schöpfer kommen. Und mir fällt immer wieder mal was auf, wenn ich Bibel lese. Ich hoffe, euch geht es auch so. Ich lese die Bibel nicht, damit ich meinen Haken setzen kann. Heute schon Bibel gelesen? Mache ich halt noch schnell. Ich lese auch manchmal tagelang gar keine Bibel. Bin ich ganz ehrlich. Da bin ich im Wald spazieren oder bete oder sitze in meinem Büro und lese dann doch Bibel, aber dann lese ich Bibel beruflich. Aber wenn ich dann mal Bibel privat lese, ich als Markus, dann fällt mir manchmal was auf und mir ist was aufgefallen. Und zwar, im ersten Kapitel in der Bibel wird uns ja Schöpfungswerk um Schöpfungswerk beschrieben. Gott schafft Tag und Nacht, also Finsternis und Helligkeit. Er macht Pflanzen und Tiere, Licht und Finsternis, Himmel und Erde. Und nach jedem von diesem Abschnitt heißt es ja, und Gott sah, dass es sehr gut war. Und es geht 6 Tage lang so. Und am sechsten Tag heißt es erst, und Gott sah, dass es sehr gut war. Vorher heißt es immer, Gott sah, dass es gut war, Gott sah, dass es gut war. Also er setzt Grenzen, er trennt. Und am Ende heißt es, am sechsten Tag heißt es, und Gott sah, dass es sehr gut war. Aber die Schöpfung ist ja mit dem sechsten Tag noch nicht zu Ende. Das Beste kommt immer zum Schluss. Und es ist die Ruhe. Am siebten Tag hat Gott geruht. Und der hebräische Begriff für Ruhen, der heißt Menucha. Menucha. Das hört sich schon an, wie als wenn einer ausatmet. Menucha. Ruhe. Das Beste kommt zum Schluss, das ist die Ruhe. Und dieses Ruhe, dieses Wort Menucha, das heißt auch so viel wie jetzt lasse ich es gut sein. Und dann ist es auch sehr gut. Und das hat sicherlich die Annika Schöpflin schon aufgegriffen in ihrer Predigt. Die hat, glaube ich, über Work-Life-Balance und ein bisschen über den Schabbat gesprochen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. So hatten wir es abgemacht. Aber wenn wir die Schöpfung anschauen, der siebte Tag ist immer gleichzeitig auch der Anfang. Gott ruht von seinen Werken. Und wenn wir heute von unseren Werken ruhen, ist es gleichzeitig, man hat 6 Tage lang gearbeitet, man arbeitet auf etwas zu, auf die Ruhe. Und aus der Ruhe wiederum nehme ich mir dann die Kraft, um wieder 6 Tage zu arbeiten. Diese Ruhe bei Gott ist immer der Anfang und immer das Ende von unserem Leben. Aus der Ruhe nehme ich mir die Kraft, um 6 Tage zu arbeiten und dann kommt wieder die Ruhe und dann nehme ich mir wieder die Kraft. Genau. Ich möchte uns jetzt einen Textabschnitt vorlesen. Und zwar, okay, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Da machte Gott die Erde und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da war das Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. An diesem dritten Tag ist was Außergewöhnliches passiert. Ich zeige uns das. Genau. Es ist was Außergewöhnliches passiert. Und zwar, wenn wir das Wort Wasser in der Bibel lesen. Wasser heißt immer oder sehr oft in der Bibel Chaos macht. Da ist eine Urflut, eine Chaosmacht, die jegliches Leben verhindert. Und als Gott diese Chaosmacht begrenzt hat und gesagt hat, Moment mal, du Urflut, jetzt mache ich dich da oben in den Himmel, da regnet es runter und ich mache dich zum Meer. Und dann passiert was. Und zwar erst dann, als Gott diese Wassermassen in ihre Grenzen gesetzt hat, dann ist trockenes Land entstanden. Es gab vorher auf der Erde kein trockenes Land. Und nur dadurch, dass Gott, also genau im Buch der Sprüche, heißt es sogar, er setzte dem Meer seine Grenzen. Und im Psalm 33 steht es auch wörtlich so dort. Gott hat dieser Chaosmacht, dieser Urflut, hat er seine Grenzen gesetzt. Hier ist Stopp für dich. Und dann entsteht trockene Erde. Und dann entsteht ein geschützter Lebensraum. Erst nachdem Gott diese Urflut in seine Grenzen gewiesen hat, ist ein geschützter Lebensraum entstanden. Also Grenzen sind extrem wichtig, dass überhaupt erst Leben entstehen kann. Und Grenzen sind immer, ich sag mal ganz bewusst immer, ein geschützter Lebensraum. Auch wenn es manche Grenzen gibt, die engen uns vielleicht ein, aber Grenzen schützen, also der Gedanke hinter den Grenzen, die Gott setzt, sind immer geschützter Lebensraum. Was wir Menschen dann machen, wenn wir Grenzen setzen, wir pervertieren das. Wir setzen Grenzen zwischen arm und reich, zwischen klug und dumm, zwischen dick und dünn. Ich gehöre dann eher zu den Dicken. Das machen wir Menschen, Grenzen setzen, ungute Grenzen setzen. Aber die Grenzen, die Gott setzt, schaffen einen geschützten Lebensraum. Und das ist ein Prinzip in der Schöpfung. Und wenn ich meine Welt betrachte, oder wenn ich muss nicht mal die Welt betrachten, ich muss mein Leben betrachten. Mein Leben ist viel zu oft grenzenlos. Viel zu oft. Wir haben grenzenloses Internet. Und manchmal denke ich mir, mit diesem grenzenlosen Internet, das ist gar kein Fortschritt. Weil wenn ich bei mir zum Büro, zum Fenster rausschaue, da laufen immer junge Leute vorbei. Und ich denke mir manchmal, bin ich eigentlich wieder zur Zeit von den Neandertalern, weil die laufen so an meinem Fenster vorbei. Und letzte Woche ist in Karlsruhe ein Mädchen überfahren worden von einem Zug, weil sie Stöpsel in den Ohren hatte, aufs Handy geguckt hat und ist vor einen Zug gelaufen. Grenzenloses Internet. Grenzenloses Konsumieren. Wenn ich heute in ein Geschäft reingehe und ich will ein Brot kaufen, dann muss ich wählen zwischen Dinkelvollkorn Roggen-Dinkelvollkorn mit 4 Körnern drin. Ich will doch eigentlich nur ein Brot haben. Oder ich will eine Cola. Ja, willst du jetzt eine Cola Zero? Eine Cola Zero mit Schuss? Eine Cola Zero Sherry? Eine Cola Zero irgendwas? Ich will doch eigentlich nur eine Cola haben. Ich will doch eigentlich nur ein Brot haben. Ich möchte doch eigentlich nur in den Urlaub fliegen. Ja, Moment mal, willst du First Class, Second Class? Willst du mit oder ohne Strandbar? Also dieses grenzenlose Konsumieren, das ist für mich ein Graus. Das macht mich auch fertig, weil ich permanent vor die Wahl gestellt werde. Ich muss mich die ganze Zeit entscheiden. Ist mein Stromanbieter noch der billigste? Oder gibt es schon einen besseren? Ist mein Handyvertrag noch der neueste? Also diese grenzenlosen Angebote, die tun uns doch eigentlich immer noch mehr herausfordern. Und die Erwartungen an mich und die Erwartungen an dich steigen doch von Tag zu Tag. Informationen. Das fordert mich heraus. Und das Interessante ist, man redet in dem Fall von einer Informationsflut. Ja, Moment mal. Gott hat doch Grenzen gesetzt. Gott hat doch die Flut, dieses Wasser, in Grenzen gesetzt. Und ich werde permanent mit Informationen überflutet. Und ich fühle mich manchmal wie ein Glas Wasser. Und zwar ein Glas Wasser, das eigentlich schon voll ist, aber es wird permanent nachgegossen. Es wird die ganze Zeit in mich Zeug reingegossen, weil alles grenzenlos geworden ist. Und ich glaube nicht, dass die Annika das gesagt hat, aber wenn sie es gesagt hat, ist auch nicht schlimm. Unser Lebensrhythmus ist genauso grenzenlos geworden. Ich erzähle euch jetzt mal meinen Lebensrhythmus. Arbeiten, 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 Urlaub. Arbeiten, 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 Urlaub. Gottes Schöpfungsgrenzen ist Schabbat, arbeiten, Schabbat, arbeiten, Schabbat, arbeiten. Unser Lebensrhythmus ist auch grenzenlos geworden. Und ich bin der Meinung, dass das nicht gut für uns ist. Und ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert eine Kernkompetenz lernen müssen. Das heißt, sich abzugrenzen. Das heißt, auch mal Nein zu sagen. Und ich kenne das aus meinem Leben. Das Nein, das ich sagen will, das ist tausendmal gedacht, still vorbereitet, nie ausgesprochen. Es brennt mir im Magen, es nimmt mir den Atem, es wird zwischen meinen Zähnen zermalmt und kommt als freundliches Ja hervor. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und ich glaube, Nein sagen kann man auch charmant, aber bestimmt. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich müsste viel öfters Nein sagen. Aber so wie ich es gerade eben beschrieben habe, es wird von meinen Zähnen zermalmt und kommt als freundliches Ja, das mache ich doch gern. Aber eigentlich überschreite ich damit meine Grenzen. Ist mir eigentlich manchmal zu viel. Und wenn wir uns die Schöpfung weiter anschauen, dann lesen wir in unserem Text. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die an ihr nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, und das Samen bringe an jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, an jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Ich lese in diesem Text nichts von Hektik. Ich lese in diesem Text nichts von Betriebsamkeit. Also ich sage manchmal, wir verwechseln Eiligkeit mit Heiligkeit. Also einer, der immer heilig ist, der ist dann auch gleichzeitig heilig. Das stimmt aber gar nicht. Heiligkeit ist Heiligkeit und Hektik und Eiligkeit ist Hektik und Eiligkeit. Aber ich lese in dem Text davon nichts. Sondern in dem Text lese ich, und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut. weil Gott einen Rahmen gesetzt hat, weil Gott Grenzen gesetzt hat, weil durch das Zurückdrängen von dieser Urflut ist trockene Erde entstanden und weil trockene Erde entstanden ist, weil Gott das Wasser in die Grenzen gesetzt hat, diese ganze Informationsflut, das, was uns oft so den Atem raubt, wenn wir das in Grenzen setzen, dann entsteht Leben und es entsteht automatisch, weil es ein geschützter Lebensraum ist und weil wir unsere Grenzen wahren. Und wenn wir unsere Grenzen nicht wahren, dann kann auch kein Leben entstehen. Davon bin ich sehr fest überzeugt. Und ich glaube, dass kein Mensch von uns dumm ist. Wir sind alle klug. Der eine vorher und der andere halt erst danach. Und ich glaube, dass es in unserem Leben darum geht, dass wir kluge Grenzen setzen und dass wir aber auch Grenzen, die gegeben sind, anerkennen. Und Gott selber setzt uns ja Grenzen. Er setzt uns zum Beispiel Grenzen in seinem Wort. Die 10 Gebote, das sind ganz klare Grenzen. Felix, das ist deine Frau. Die gehört dir. Das ist nicht meine. Und die will ich auch gar nicht. Es gibt einen Gott im Himmel und auf Erden. Und den soll ich lieben. Und diese Götzen, die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Du sollst nicht lügen. Ja, warum? Weil die Lüge eine Grenze verletzt. Weil Wahrheit ist die Grenze, in der wir leben sollen. Und so sind die 10 Gebote für mich die natürlichsten Grenzen, die Gott uns gibt. Und wenn ich mich daran halte, dann drängt das ja auch, also Neid ist doch Gift in unserem Leben. Wenn ich neidisch bin, überschreite ich ja eine Grenze. Ich will was, was du hast. Und das Schlimme ist, oder ich sage das auch manchmal in meiner Gemeinde, wir verstoßen nicht gegen ein Gebot, wenn wir diese 10 Wörter überschreiten. Wir wären schuldig an Gott. Es ist nicht ein Gebot, das wir halt einfach nicht einhalten. Wir wären schuldig an Gott. Und das Ergebnis, wenn wir diese 10 Gebote oder diese 10 Worte überschreiten, diese Grenzen überschreiten, das ist zum einen ein Riesenchaos, Unordnung und letztendlich versündet, also wir wären schuldig vor Gott. Das ist das Allerschlimmste. Nicht nur, dass mein Leben unordentlich wird und in mein Leben kommt ganz sicher Chaos, wenn ich mir die Frau von dem anderen nehme. Also da kommt ganz sicher Chaos rein. In mein Leben kommt ganz sicher Chaos rein, wenn ich ständig neidisch bin. In mein Leben kommt ganz sicher Chaos rein, wenn ich andere Götter anbiete. In mein Leben kommt ganz sicher Chaos ein, wenn ich ständig lüge. Aber das Schlimmste daran ist ja, dass ich mich an Gott schuldig mache. Und das ist das allergrößte Chaos, weil damit kann ich manchmal gar nicht mehr leben. Ich habe vorhin was vergessen zu sagen, ich sage es jetzt. Es ging ja um dieses Grenzenlose, um unseren grenzenlosen Lebensrhythmus. Zurück nochmal ganz kurz. Ich habe einen interessanten Satz gelesen. Wer immer arbeitet wie ein Pferd, fleißig ist wie eine Biene, abends in sein Bett fällt wie ein Hund, der sollte mal zum Tierarzt gehen, vielleicht ist er ein Kamel. Das ist auch eine Wahrheit. Diesen Rhythmus, den wir leben. Und manchmal fühle ich mich echt wie ein Kamel, weil ich keine Grenzen setze. Und eine Grenze zum Beispiel ist, die ich in meinem Leben setzen kann, ist, dass ich sage, das ist mein. Das gehört mir. Und das ist sein. Und das gehört ihm. Wenn ich meine Grenzen nicht setze, weiß ich doch gar nicht mehr, wer ich bin. Dann fühle ich mich tatsächlich wie ein Kamel. Ich brauche Grenzen, weil Grenzen schaffen einen Herrschaftsbereich. Das ist mein Bereich und der gehört mir. Und wenn ich weiß, was mein Bereich ist, dann weiß ich auch, wer ich bin. Dann bin ich kein Pferd. Ich muss auch nicht fleißig wie eine Biene sein. Und ich falle abends auch nicht wie ein Hund ins Bett. Und ich muss nicht zum Tierarzt gehen, weil ich nicht weiß, ob ich noch Männlein oder Weiblein bin. Ich setze Grenzen. Und als ich mich in der Krishona Schweiz beworben hatte, bin ich nach Liestal, heißt das, glaube ich, gell? Liestal bei Zürich, ist das? Liestal, gell? Liestal, Basel, genau. Bin ich zum Stefan Fuchser, das ist der Regionalleiter West, glaube ich, und zum Christian Haselbacher, Regionalleiter Ost, habe mich dort vorgestellt und sie haben mich gefragt, wie ich mir denn so meine Arbeit vorstelle. Und ich habe mir gedacht, ich werde eh nie in die Schweiz gehen. Also ich bin halt immer dahin gefahren, wollte mich da mal kurz vorstellen, aber die nehmen, ich will gar nicht und die nehmen mich auch nicht. Und dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, Christian, Stefan, meine Frau, das ist meine Frau. Das ist nicht die billige, ehrenamtliche Arbeitskraft in der Gemeinde. Das ist meine Frau. Und ich gehöre auch, also das ist meine Frau und ich bin ihr Mann. Ich bin nicht der 24 Stunden erreichbare Pastor, der abends ins Bett fällt, müde wie ein Hund und sich am Schluss fragt, ob er ein Kamel ist. Es ist meine Frau und ich bin der Mann von meiner Frau. Meine Familie gehört mir. Und die haben mich angeschaut und haben zu mir gesagt, Markus, du hast recht. Du hast völlig recht. Das ist deine Frau, stimmt. Und du bist auch der Mann von deiner Frau. Und es ist gut, dass du jetzt uns das sagst, weil du damit Grenzen setzt. Warum ich das gesagt habe damals war, als ich in meiner alten Stelle in Brackenheim war, habe ich diese Grenzen nicht gesetzt. Es wurden permanent bei uns in der Familie Grenzen überschritten. Das heißt übrigens nicht, dass meine Frau nicht gern in der Gemeinde mitarbeitet. Sie putzt, sie spielt Klavier, sie macht mit mir Ameisli, sie macht Kirchenkaffee, aber wisst ihr, es macht sie freiwillig. Sie macht es, weil sie das gern macht, aber sie macht es nicht, weil irgendjemand zu ihr sagt, du musst das tun. Nein sagen und seine Grenzen wahren ist was ganz Wertvolles, weil dann erst bin ich frei, Dinge gern zu tun. Das heißt nicht, dass ich meine Stunden zähle als Pastor. Ich arbeite weit mehr als genug. Es gibt Leute, die arbeiten mehr wie ich, glaube ich manchmal. Aber ich setze meine Grenzen. Das gehört mir. Das ist mein Zuhause. Und wenn ich in meinem Zuhause einen Kaffee trinken möchte und es klingelt jemand an der Tür und ich habe gerade frei, dann sage ich, lieber Bruder oder liebe Schwester, du kannst mit mir gerne einen Kaffee trinken, aber wir reden heute nicht über die Gemeinde. Wir reden heute auch nicht über irgendwelche Probleme. Ich habe heute frei und ich brauche das. Ich brauche das und das braucht jeder von uns. Niemand auf dieser Welt legt dir deine Grenzen fest. Das macht niemand. Aber jeder auf dieser Welt überschreitet deine Grenzen. Das geht so schnell. Ich weiß aus meinem Leben, dass wenn in meinem Leben Grenzen überschritten werden, das tut verdammt weh. Es tut verdammt weh, wenn mir das Gegenüber meine Würde nicht mehr achtet. Wenn das Gegenüber mir Dinge vorwirft, die ich gar nicht getan habe. Da werden Grenzen verletzt. Und wir als Christen haben doch eigentlich so die goldene Regel, so Jesus wird gefragt, du, was ist denn eigentlich das Wichtigste im Leben? Dann sagt Jesus, das, was du willst, was andere dir tun, das tu doch ihnen auch. Das ist eine Grenze. Das ist eine Grenze, die wir auch wahren müssen, weil Grenzüberschreitungen tun extrem weh. Ich kenne das aus meinem Leben. Und heute, ich bin jetzt 6, 7, 8 Jahre lang im hauptamtlichen Dienst, heute kann ich Grenzen setzen. Und es war ein extrem schwieriger Prozess für mich, Nein zu sagen. Es war extrem schwierig für mich, Menschen zu enttäuschen. Aber wisst ihr, eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Weil vielleicht denken ja manche Menschen, der Markus, der hat immer Zeit. Vielleicht denken ja manche Menschen, der Markus oder du als Mama, du bist immer für die Kinder da. Und du musst immer, wenn die Kinder nach Hause kommen, dann muss die Mama springen und dann kommt der Jonas heim und sagt, Mama, ich will was zu essen. Mama, meine Jogginghose muss noch gewaschen werden und überhaupt, dann kommt noch der Papa heim und sagt, also Damaris, jetzt machst du mir noch aber schneller eine Stulle, weil nachher bin ich noch auf dem Fußballspiel. Nein, das ist so wichtig, dass man andere auch manchmal enttäuscht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Du, ich glaube, du täuscht dich in mir. Ich glaube, du denkst, ich bin Superman. Nee, ich habe auch noch 24 Stunden am Tag. Und davon sollte ich 8 Stunden am Tag schlafen, 2 Stunden am Tag mit meinen Kindern verbringen, ein bisschen Zeit mit meiner Frau, ein bisschen mehr Zeit mit Gott. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wieder lernen, gesunde Grenzen zu setzen. In einer Welt, die völlig grenzenlos geworden ist. Die völlig grenzenlos geworden ist. Grenzen geben meinem Leben Profil. Man weiß, wie bin ich dran bei Markus? Also wenn ich mit dem Felix ein Gespräch führe oder mit anderen Leuten ein Gespräch führe und man kennt mich ein bisschen, dann weiß man, okay, da ist jetzt eine Grenze bei Markus erreicht. Es gibt mir Profil. Die Leute wissen, wie kann ich mit dem Markus umgehen. Und jetzt habe ich eine Grenze erreicht bei Markus. Jetzt sollte ich vielleicht mal meine Schnorre halten. Weil sonst gibt es die... Nein, es gibt es natürlich nicht. Weil es gibt 2 Dinge, die spielen sich an Grenzen ab. An der Grenze von außen spielt sich ab, es kommt etwas in mein Leben hinein. Entweder öffne ich das, wenn es lebensfördernd ist, oder ich sage Stopp. Und wenn ich an meine inneren Grenzen stoße, in dem Fall jetzt würde ich mit dem Felix ein Gespräch führen, in dem es etwas heiß zugeht, dann merke ich ja in mir drin, oh, jetzt komme ich auch an eine Grenze. Und jetzt kann ich entscheiden, lasse ich das raus, was da drin ist, oder behalte ich es doch lieber drin. Und das müssen wir lernen. Weil ich muss nicht alle Emotionen rauslassen. Ich muss nicht alles sagen, was ich denke, obwohl ich manchmal erst rede und dann denke. Das passiert mir manchmal. Aber das sind Grenzen, die wir einhalten können und sagen, okay, von außen lasse ich es rein, ist es lebensfördernd? Okay, du bist willkommen. Von innen lasse ich es raus, ist es lebensfördernd? Ist es wichtig, dass ich jetzt dem anderen sage, du bist ein Double oder sonst irgendwas? Es geht um Grenzen in unserem Leben und Grenzen sind sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Es gibt eine Hilfe. Der Reinhold Niebuhr ist ein amerikanischer Theologe, der hat ja dieses Gelassenheitsgebet erfunden. Und das ist mir eine Hilfe. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Also, da gibt es Grenzen, die kann ich einfach nicht ändern. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Also, auch meine Grenze zu überschreiten. Es gibt zum Beispiel nichts Schlimmeres für mich wie entfernte Liebe. So, Liebe auf Distanz. Das ist ganz schlimm. Oder eine Gottesbeziehung auf Distanz zu führen. Gott, gib mir doch den Mut, diese Distanz zu überspringen. Ich möchte Nähe haben. Ich liebe nicht auf Entfernung. Ich möchte Nähe leben. Und dann gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das kann zu einem Grenzschutzgebet werden. Es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Und es gibt Dinge, da kann ich über meinen Schatten springen. Und dazu brauche ich Mut. Jetzt habe ich noch ein paar Dinge. Und zwar, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir nicht alles, was gut ist, ist sehr gut. Also Gott sagt 6-mal, es ist gut. Beim 7-mal sagt er, es ist sehr gut. Wenn ich Entscheidungen treffe in meinem Leben, das gelingt mir nicht immer, was jetzt da vorne steht, aber ich habe es mir wie eingefleischt in meinen Verstand. Es gibt 1000 gute Dinge, die ich tun kann. Jeden Tag 10 gute Taten. Ich bin Pfadfinder. Die Frage ist das, was ich tue, sehr gut? Ich kann nicht alles tun auf dieser Welt. Ich kann nicht zu allem Ja sagen. Es gibt 1000 gute Dinge. Die Frage ist sehr gut? Nicht alles, was sehr gut ist, ist auch wirklich wichtig. Es gibt dann Dinge, die sind wirklich sehr gut. Aber ich muss mich fragen, ist das wichtig? Und in meinem Leben gibt es Dinge, ich beschäftige mich manchmal so lange und so intensiv mit Dingen, die eigentlich völlige Zeitvergeudung sind. Zum Beispiel habe ich diese komischen Pflanzen da. Da ist so ein ganz, ganz dünner Streifen. Seht ihr den? Da ist ein ganz dünner Streifen zwischen diesem schwarzen Kasten und der Erde. Ich war da so 5 Minuten dran gehockt und wollte, dass das genau synchron ist, dass da kein weißer Streifen mehr dazwischen ist. Als ich die Predigt geschrieben habe, dachte ich mir, okay, Markus, stopp. Das ist zwar sehr gut, wenn es total toll ausschaut, aber es ist überhaupt nicht wichtig, weil euch fällt es gar nicht auf. Überleg mal, wo es in deinem Leben Punkte gibt, das kannst du wieder vorklicken, wo wir Dinge tun, die vielleicht sehr gut sind, aber einfach nicht wichtig sind. Wo uns die Zeit nehmen, wo uns Energie kosten. Dann, nicht alles, was wichtig ist, ist für mich dran. Okay, Markus, ist das gut? Nee, es ist sehr gut. Okay, es ist sehr gut. Ist es wichtig? Ja, es ist wichtig. Ist es eigentlich für mich dran? Vielleicht kann das der Fix viel besser wie ich. Vielleicht ist es gar nicht für mich jetzt dran. Vielleicht macht es die Dammer ist 10-mal besser in der Gemeinde wie ich. Vielleicht macht es meine Frau besser. Und mir fällt es extrem schwer, Dinge abzugeben, weil ich natürlich der Meinung bin, ich mache es am besten. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also mir geht es manchmal so. Aber ich kann doch sagen, okay, es ist sehr gut, es ist wichtig, ist es für mich dran. Okay, jetzt nochmal, eins weiter. Nicht alles, was für mich dran ist, ist jetzt dran. Okay, jetzt ist es sehr wichtig, es ist sehr gut, es ist wichtig, es ist für mich dran, ist es jetzt dran. Alle guten Dinge haben Zeit auf dieser Welt. Und es gibt manche Dinge, die tun wir, auch wenn sie sehr gut sind, wichtig sind, für mich dran sind, tun wir sie jetzt und lassen Gott manchmal gar keine Zeit in unserem Leben. Also wir haben es vorhin gelesen in der Schöpfung. Und die Erde ließ wachsen. Es ist einfach passiert, weil es dran war. Nicht alles, was jetzt dran ist, ist so dran. Damit meine ich, ich hatte letzte Woche Geburtstag, meine Frau hat irgendwie gesagt, Markus, du hast an dem Abend noch eine Sitzung. Sage ich, ja. Habe ich auch keine Grenzen gesetzt, aber jetzt kommt es ja total blöd, wenn da Leute aus meiner Gemeinde kommen und ich habe nichts zum Anbieten. Also ich will ja mit denen dann wenigstens, will denen irgendwas zum Essen anbieten. Dann sagt meine Frau, ich back dir eine Schwarzwälder Kirschtorte. Überlegt, okay, Schwarzwälder Kirschtorte, ist sehr gut, ist wichtig, ist dran. Für mich ist es nicht dran, meine Frau macht es. Aber ist es denn so dran? Nein. Ich habe gesagt, Claudia, du machst mir keine Torte. Ich fahre jetzt nach Deutschland zum Rewe. Da gibt es Koppenrad- und Wiesetorten. Und die kosten 10 Euro. Und das ist es mir wert. Weil diese Torte backen wäre ein mega Aufstand gewesen. Es hätte uns einfach Zeit und Energie gekostet. Also ist es denn immer so dran, wie wir meinen, dass es dran ist? Oder geht es auch einfacher? Und jetzt kommt das Nächste. Nicht alles, was so dran ist, ist zusätzlich dran. Okay, ist es sehr gut? Ja. Ist es wichtig? Ja. Ist es für mich dran? Ja. Ist es jetzt dran? Ja. Ist es so dran? Auch gut. Aber ist es zusätzlich noch dran? Und ich glaube, jeden, den ich von euch hier drin fragen würde, seid ihr im Moment ausgelastet oder habt ihr im Moment so ein easy Leben, die Jugendlichen würden sagen, chill mal dein Leben, alles ist easy. Also wie geht's euch denn? Seid ihr eh schon Unterkante, Oberkante, Unterlippe? Oder habt ihr noch unglaublich viel Ressourcen? Ich glaube, dass wenn wir diese Frage ehrlich beantworten, sind vielleicht 80% von den Leuten, die heute Morgen hier sind, eigentlich schon voll genug. Und trotzdem mache ich es zusätzlich. Und das ist nicht gut, weil es zerstört uns. Und dann habe ich noch fünf Minuten? Okay. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das jetzt praktisch in meinem Leben umsetzen? Also das ist alles sehr viel Theorie, okay, ist es wichtig, bla bla bla, okay, heute Mittag gehe ich raus und habe das vergessen. Ich war auf einer Fortbildung und manchmal sind Fortbildungen echt wirklich gut für uns Pastoren, weil wir lernen da nämlich echt coole Dinge und dann können wir das mit in die Gemeinde bringen und euch vorstellen. Und ich war dort auf einer Fortbildung und da war ein Mann und der hat genau das Thema gehabt oder ein ähnliches Thema gehabt. Und der hat uns was gezeigt, was früher die Mönche gemacht haben. Es kommt von den Benediktinermönchen. Die hatten Regeln und Regeln heißt auf Griechisch Trellis. Und eine Regel, das wissen alle Weinbauern eigentlich, also jeder Weinbauer kann mir das besser erklären, wie ich es euch jetzt erkläre. Das heißt Trellis, dieses Gerät da. Und an diesem Stück Holz, an dieser Regel, wachsen die Weinranken hoch, damit sie Halt haben, damit sie nicht abbrechen, wenn sie Frucht tragen. Also Regeln, eine Lebensregel bietet den Rahmen, wie wir geistlich wachsen können und mit Christus verbunden bleiben können. Also Frucht bringen können. Regeln grenzen gute Dinge ein. Wenn ich davon ausgehe, ich soll in meinem Leben Frucht bringen, ich soll Gottes Liebe empfangen und weitergeben, dann sagen die Benediktinermönche, es gibt 4 Bereiche im Leben, die wir eingrenzen müssen. Das ist das Gebet, Beziehungen, Ruhe und Arbeit. Und wenn diese 4 Bereiche im Leben in Korrelation zueinander stehen, also in Verbindung zueinander stehen, wenn ich zum Beispiel, ich habe mir das auch angewöhnt, es kommen immer wieder mal Anfragen an mich heran, Markus, könntest du da und da einen Jugendgottesdienst halten? Markus, wir haben bald Wow Gott oder nicht Wow Gott, Power Day, könntest du da mit Manny Leiser zusammen irgendwie ein Anspiel machen vor der Predigt? Und dann habe ich mir überlegt, ja, wichtig, okay, sehr gut, okay. Claudia, also meine Frau heißt Claudia, kann ich an dem Wochenende überhaupt? Oder hast du da mit mir eigentlich Zeit verbringen wollen? Also wenn ich auf der Arbeitsseite was zusage, dann muss ich vorher mit meinen Beziehungen klären, passt es überhaupt in meine Beziehungen rein? Habe ich dann überhaupt noch Zeit fürs Gebet? Und habe ich überhaupt noch Zeit für meine Ruhe? Also wenn ich in dem einen Bereich was zusätzlich mache, dann muss ich doch gucken, was kostet mir das im anderen Bereich? Und ist mir der Preis, den ich dann bezahle, nicht sogar zu hoch? Ich habe jetzt mal für mich eine Lebensregel aufgestellt, Gebet, einen Ruhetag pro Woche, das Stundengebet. Ich möchte zum Beispiel morgens um 9 und mittags um 12 und abends um 6 setze ich mich hin und spreche ein Gebet. Das kennt ihr doch alle, oder wenn die Kirche klingelt. Das ist ein Lebensrhythmus, das grenzt auch meinen Tag ein. Jetzt weiß ich, es ist 12 Uhr, Halleluja, ich habe nur noch 6 Stunden zu arbeiten. Und wenn es 18 Uhr ist, weiß ich so, und jetzt kann ich meine Arbeit ruhen lassen. Weil jetzt hat es gebimmelt. Also Gott, allein schon, dass da die Kirchenglocken läuten um 8 oder um 6, um 12 und um 18 Uhr, ist doch ein wahnsinniges Geschenk. Das grenzt meinen Tag ein. Stiller Tag, weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Ich habe wieder angefangen, Tagebuch zu schreiben und ich schweige einfach manchmal vor Gott. Dann das nächste wäre meine Ruhe, oder? Ich glaube. Genau, also Sport, ist es wichtig? Ja, ist es sehr gut? Ja. Ist es jetzt dran? Nächstes Jahr. Nein. Das ist wirklich was, wo ich bei mir, ich weiß, das tut mir gut. Und ich muss das wieder machen. Sonst platzen mir irgendwann mal alle Nähte. Urlaub langfristig planen. Meine Frau hasst das, wenn ich sage, also Claudia, morgen, es ist jetzt 9 Uhr, um 10 Uhr macht das Sea Life in Konstanz auf. Zieh mal die Kinder an, wir gehen. Urlaub langfristig planen, habe ich weniger Stress. Seelsorge, Samstag frei, Natur, Wandern, Radfahren. An meinen Ruhetagen tue ich mein Handy ausschalten. Probiert es mal, den ganzen Tag das Handy aus. Halleluja, Mann, ist das Freiheit. Ich tue soziale Medien einschränken. Ich habe nicht mal ein Handy. Beziehungen, unbeschwerte Zeiten mit Claudia. Ich möchte mit meiner Frau nicht über Gemeinde reden, nicht über die Probleme mit unseren Kindern reden. Ich möchte mit meiner Frau eine unbeschwerte Zeit haben, weil es mir mega gut tut. Und da wird nicht über Geld gesprochen, höchstens über das Geld, das meine Frau ausgeben möchte. Es wird nicht über die Dinge gesprochen, die uns beschweren. Ich möchte unbeschwerte Zeit mit meinem Partner haben, mit meinen Kindern, an einer Kleingruppe teilnehmen, Freunde treffen, Familien treffen, Arbeit, persönliche Weiterbildung, Predigt, Lehre in der Gemeinde, Kleingruppen leiten, bla bla bla. Okay, das muss ich tun. Was hat mir geholfen, diese Bereiche da vorne zu füllen? 3 Fragen. Was tut meiner Seele gut? Was tut meiner Seele nicht gut? Und was ist unabdingbar? Ich muss arbeiten, sonst verdiene ich kein Geld. Ja, das ist so, aber ich muss nicht zusätzlich arbeiten. Was tut meiner Seele gut? Mit meiner Frau Zeit zu verbringen. Mit meinen Kindern. Was tut meiner Seele gar nicht gut? Abends um 11 Uhr durchs Fernsehen zu zappen und mir irgendwelche Gewaltszenen anzuschauen oder irgendwelche nackte Frauen. Ja, das tut meiner Seele nicht gut. Also ist um 22.30 Uhr der Fernseher aus. Da gibt es eine Grenze. Das kann man sogar einstellen am Fernseher, wenn der Fernseher ausgeht. Bam, aus, meiner Seele tut es nicht gut, Gewalt sehen und nackte Frauen anzuschauen. Weil ich habe ja eine Frau. Ob die, ja, sage ich jetzt nicht. Auf mich wartet vielleicht sogar, nackt im Bett kann ja sogar sein, aber ich habe doch eine Frau. Also wird eine Grenze gesetzt. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut und welche Dinge sind unabdingbar. Und dann gibt es noch einen Vers in der Bibel, im Psalm 145 heißt es, und Gott setzt deinen Grenzen Frieden. Also Gott akzeptiert das, dass du Grenzen setzt. Gott steht sogar für deine Grenzen. Und Gott streitet sogar für deine Grenzen. Genau. Wer das von mir haben möchte, der kann mir eine E-Mail schreiben und den schicke ich das zu. Amen.